Am Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Und die Erde war wüst und leer. Und es war finster in der Tiefe. Und Gott sprach: Es werde Licht.
Mai 1980. Die öffentliche Rekrutenvereidigung im Bremer Weserstadion mündet in heftigen Krawallen. Für viele das magische Geburtsdatum der Autonomen. Warum wurden und werden Häuser besetzt?
Wie fühlst du dich beim Werfen eines Mollys?
Gab es die Globalisierungsbewegung schon 1988?
Waren die 90er verwirrt?
Gibt es heute überhaupt noch Autonome?
Wie soll's weitergehen?
Keine Szenebroschüre, keine Diplomarbeit, sondern der Versuch, der kollektiven Geschichtsarbeit auf die Sprünge zu helfen.
Autonome in Bewegung.
Der 31. Teil.
Professionalisierung statt DIY und Selbstorganisation? Was wäre die Szene ohne ihre Pläne, ihre Treffen, Vollversammlungen? Schließlich ist gemeinsames, möglichst hierarchiefreies Reden und Diskutieren und im besten Fall auch gemeinsames Planen, Entscheiden und Umsetzen mehr als nur eine manchmal lästige oder zeitintensive Sache. Diese Formen gehören zum Selbstverständnis und unterscheiden uns von NGOs, Parteien, Kaderorganisationen und allen möglichen Strukturen mit Chefs und Chefinnen. Auch wenn dort inzwischen ebenfalls modernere Methoden die alten Top-Down-Mentalitäten ersetzen, wenn die Kreativität der Arbeitskräfte gewünscht ist. Für mich fand hierbei ein wichtiger Teil der politischen Sozialisation statt, im autonomen Jugendzentrum, auf Demo-Vorbereitungen, auf Camps in VVs. Je größer, desto schwieriger war es für die meisten, den Mund aufzumachen. Macker gab es natürlich auch. Oder scheinbar super erfahrene AktivistInnen, deren Einschätzungen kaum jemand widersprach. Es gab aber auch andere Erfahrungen. Dominantes Redeverhalten wurde kritisch thematisiert oder schlicht zurückgewiesen. Leisere Personen kamen auch zu Wort. Nicht alle waren gleich eingeschnappt, wenn sie sich mal zurückhalten mussten. Und es gab sogar richtig großartige Momente leidenschaftlicher, gleichberechtigter politischer Debatten, auch in großen Gruppen von über 100 Leuten. Die besten solcher Momente fanden für mich auf den antirassistischen Grenzcamps und im Wendland während der Castortransporte statt. Wie damit umgehen, dass die Polizei das Camp eingekesselt hat? Was bedeutet die Anwesenheit von Leuten mit unsicherem Aufenthaltstitel oder offenem Haftbefehl auf dem Camp? Soll der sexistische Vorfall jetzt sofort mit allen besprochen werden oder gehört das erst einmal in eine kleinere Arbeitsgruppe? Sind militante Aktionen gegen Ausbeuterfirmen schädlich für den Gesamtausdruck des Camps? Warum funktionieren die Müll-, Fokü- oder Schutzschichten nicht wie geplant? Und wie können wir es erreichen, dass beim Schutz nicht vor allem nur Typen am Start sind? Müssen wir jetzt erst alle gemeinsam über den Umgang mit der heftigen Repression reden oder ist es auch in Ordnung, wenn die Soli-Party am Abend wie geplant stattfindet? Viele dieser Situationen werde ich nie vergessen. Sie haben ein sehr starkes Zusammengehörigkeitsgefühl zur autonomen Szene entstehen lassen. Hier war so viel Leidenschaft und trotzdem solch ein hoher Anspruch von Fairness und Gleichberechtigung im Raum. Davon wollte ich etwas lernen und Teil davon sein. Diese Erfahrungen haben mir geholfen, selber Positionen zu beziehen und mich einzubringen und auszutauschen, anstatt nur KonsumentIn von Meinungen zu sein. Beeindruckend und gelungen war auch, dass unsere großen Plenare mehr oder weniger öffentlich stattfanden, im Rahmen eines Grenzcamps sogar mal in einem öffentlichen Freibad, sowie ein Gesprächskreis über Erinnerungspolitik am Rande eines jüdischen Friedhofs. In den letzten Jahren sind diese Glanzmomente seltener geworden. Die Art, miteinander zu reden, hat sich merklich verändert. War es zum Beispiel auf den ersten Grenzcamps noch eine offene Frage, ob es überhaupt einer Moderation bedurfte, wird diese Frage inzwischen gar nicht mehr gestellt, sobald mehr als 5 Menschen zusammen plenieren. No Gods, no Masters, no Moderation kommt mir da schon öfter in den Sinn. Und je größer der Kreis, desto größer meist auch der Anspruch und die Anforderungen an die moderierende Person oder Personen, Moderationserfahrung, Methoden, Vorbereitung. Also ein Haufen Kompetenz und Professionalität wird häufig gewünscht oder vorausgesetzt. Manche Gruppen haben sich inzwischen extra für solche Tätigkeiten zusammengetan, fortgebildet und werden für größere Treffen extra angesprochen, meist noch ohne Entlohnung, ein Gespräch zu moderieren oder zu leiten. Wie so oft gab es auch hier das Phänomen, dass Kenntnisse und Erfahrungen aus autonomen Kontexten in dem Sinne professionalisiert und umgewertet wurden, sodass Leute am Ende versuchten, daraus ihre Jobs zu basteln. Dann werden schließlich Moderationen, Coachings, Mediationen für Hausprojekte und ähnliche größere Zusammenhänge gegen Spende oder Bezahlung angeboten. Nicht per se verwerflich, nein, aber es trägt mit dazu bei, dass der Respekt davor wächst, als Unprofessionelle oder Unprofessioneller auch mal in die Moderationsrolle zu springen. Und wir sollten es zumindest auf dem Schirm haben, was es mit uns macht, wenn Job und Politleben so eng ineinander verschwimmen. Gerade auf internationalen Treffen oder im Zusammenhang mit Organisierungen aus der Umweltbewegung mussten Leute von uns auch schon die üble Erfahrung machen, dass durch mehr oder weniger raffinierte Techniken bestimmte radikale Positionen herausmoderiert wurden. Auf den Großdiskussionen mit den Tutte Bianche in Italien während der Proteste gegen den G8-Gipfel in Genua schien es zwischenzeitlich so zu sein, dass alle Aktionen und Taktiken schon vorher beschlossen worden waren und Alternativen geschickt wegmoderiert wurden. Jede Polizeibehörde kann sich hier nur die Hände reiben oder noch besser eigene Moderationsprofis im Capuzzi auf unsere Treffen schicken. Auch die an sich ja sympathische Verpflichtung auf einen zu findenden Konsens brachte manchmal auch nur mittelmäßige, zahnlose oder schlicht langweilige Beschlüsse hervor, besonders dann, wenn Kontroversen und politischer Streit als per se aggressiv delegitimiert wurden. Klar, total verfahrene Konflikte kann Mensch nicht immer innerhalb eines Zusammenhangs ohne externe Moderation lösen, aber ich vermisse die Stärke, die wir hatten, als wir auch schwierige Themen kollektiv angegangen sind. Ich kann auch dem Typen neben mir selber sagen, dass er jetzt schon viel zu oft und viel zu lange geredet hat. Jeder von uns kann lernen, einen Diskussionsstrang zusammenzufassen und zum Abschluss zu bringen. Wir können auch mal einen Debattenverlauf zulassen, der nicht entlang einer Redeliste entsteht. Auch ein kurzes Zwiegespräch ist manchmal nötig, um was zu klären oder eine Blockade zu lösen. Ich habe leider viele Treffen erlebt, die durch strenge Moderation jede Lebendigkeit, jede Leidenschaft und Intensität verloren haben. Viele mögen moderierte Formen als ermutigend, empowernd erlebt haben oder einfach als besser strukturiert. Manche lieben auch Methoden, Arbeitsgruppen, Listen und Flipcharts mit Arbeitsgruppenergebnissen. Aber ich frage mich in solchen Momenten des Öfteren, ob ich mich auch so in die Autonomen verliebt hätte, wenn meine ersten Treffen sich in dieser Weise abgespielt hätten. Darum ein leidenschaftlicher Appell. Lasst uns versuchen, unsere Zusammentreffen unterscheidbar zu machen von Uniseminaren, Parteitagen und NGO-Arbeitstreffen. Für mehr leidenschaftliches, faires Streiten und Diskutieren miteinander.
Die Stelle nutze ich jetzt mal und schieb kurz eine Jahreszahl ein. Das Buch Autonome in Bewegung hat nämlich unten an den Seiten jeweils so eine kleine Timeline, wo man nachvollziehen kann, was so aus der Sicht der Autorinnen in den verschiedenen Jahren aus autonomer Sicht Wichtiges passiert ist.
2012, 23.01. Magdeburg. Feuer zerstört 12 brandneue Streifenwagen. 31.03. Frankfurt. M31 Steine und Farbe aus der 5000-Leute-Demo auf die EZB. Bullenkessel und Glasbruch bei vielen Objekten, Römer, Jobcenter, Banken folgen. April. Erste Besetzung im Hambacher Forst, im November 2012 geräumt. 26.04. bis 1.05. Insurrection Days in Berlin. März, Mai. BMW Guggenheim Lab auf Cuvry-Brache in Kreuzberg verhindert. 16. bis 19.05. Europäische Aktionstage Blockupy in Frankfurt. Der Bankenverband Hessen sagt seine Mitgliederversammlung ab. Demoverbote und 20.000 Leute auf der einzigen genehmigten Demo, viele aus anderen Ländern dabei. 26.05. Berlin. Errichtung des Protestcamp Gecenkondu von Kotti und Co. Wo? Natürlich am Kotti. 2.06. Hamburg. Brandanschlag auf Fahrzeugpark der Bereitschaftspolizei NRW. Eine antifaschistische militante Assoziation 2. Juni. Zerstört 11 Polizeifahrzeuge. 18.06. Berlin. Aktionsaufruf Fang den Bus gegen die Jahrestagung der Immobilienwirtschaft. Bus, der Immobilienhaie, wird erfolgreich gefangen, blockiert und mit Farbe verschönert. 29.06. Berlin. 112-tägige erfolgreiche Besetzung der Stillen Straße 10 in Pankow durch SeniorInnen für den Erhalt ihrer Begegnungsstätte. 13. bis 22.07. Köln. No Border Camp mit Clash um Critical Whiteness. 12. bis 17.09. Warstar Tier Camp am Gütz, Gefechtsübungszentrum Altmark. 6.10. Berlin. Start Refugee Protest Camp Oranienplatz. 22.10. Berlin. 500 Leute verhindern eine Zwangsräumung in der Lausitzer Straße 8. 24.11. Feuer in der Tasren-Fabrik in Bangladesch. 112 Näherinnen sterben. 8.12. Berlin. Besetzung der Gerhard-Hauptmann-Schule durch geflüchtete und linksradikale StadtteilaktivistInnen. 26.12. Der 17-jährige Trayvon Martin wird in Florida von einem rassistischen Hausbesitzer erschossen. Auch in Erinnerung an ihn entsteht die Black Lives Matter-Bewegung.
So, jetzt aber zurück zu dem Kapitel Professionalisierung statt Selbstorganisation und DIY. Im Buch steht DIY und Selbstorganisierung und es ist ein Fragezeichen dahinter, nur so zur Kenntnis.
Eigentlich sollte der Text jetzt hier enden. Aber das geht nun doch nicht. Es müssen noch ein paar Dinge hinterhergeschoben werden. Bei der Vorbereitung und Diskussion der Entwürfe zu diesem Text wurde klar, es geht neben dem Thema Plenumsmoderation ja oder nein auch um eine dahinterliegende Thematik, um eine Art allgemeine Infrastrukturisierung. Nicht nur für Plenumsmoderation werden Menschen mit Erfahrung gesucht und bilden sich eigene Gruppen. Auch bei anderen Themen verstärkt sich die Tendenz, dass Tätigkeiten an dafür spezialisierte Gruppen ausgelagert werden. EA und Rote Hilfe sind auf Repression spezialisiert, was auch gut so ist wegen gesammelter Erfahrung, Vertrauensposition, Geldverwaltung. Trotzdem sollte Repression auch in Politgruppen mitbearbeitet, mitgedacht und diskutiert werden. Input aus politischen Zusammenhängen kann auch wieder in die Anti-Rep-Strukturen zurückgetragen werden. ExpertInnentum kann am besten gemeinsam entstehen. Aktionstrainings können helfen, Ängste und Fragen abzubauen und Leuten ein Sicherheitsgefühl für geplante Aktionen zu geben. Erfahrungen, Tipps und Tricks können ausgetauscht, ausprobiert und bewertet werden. Trotzdem, wenn es schlecht gemacht ist, können solche Trainings auch nach hinten losgehen. Wenn zum Beispiel ein scheinbar kalkulierbarer Protestverlauf versprochen wird. Widerstand ist selten kostenlos. Und Unberechenbarkeit gehört zu unseren größten Stärken gegenüber Polizeitaktiken. Anders als absehbare Aktionsformen. Fokus, Küfas sind eine prima Sache und kochen meistens ziemlich leckeres Zeug aus oft wenig attraktiven Zutaten. Trotzdem sollte eine Camp- oder Aktionstage-Idee nicht daran scheitern, dass sich keine Fokü-Gruppe findet. Ein Campingkocher ist schnell eingepackt und in Großstädten soll die Versorgungslage meist auch ganz ordentlich sein. Manchmal haben sogar Küfergruppen selber beklagt, dass sie viel zu viel Essen zubereitet haben und nicht so viele AktivistInnen zu versorgen waren wie gedacht. Stichwort Wendland. Hinter jedem Baum steht eine Fokü, aber viel zu wenige kommen zum Gleisbuddeln. Awareness-Gruppen waren und sind leider häufig nötig, weil bei sexualisierten Übergriffen nicht immer genügend anderweitiger Support zu bekommen war. Trotzdem sollte gerade hier das Thema nicht wegdelegiert an Spezialgruppen werden. Eigenverantwortung ist gefragt. Alle müssen sich hier mehr sensibilisieren, sich zuständig fühlen, Handlungsfähigkeit entwickeln. Schutz. Nazis sind scheiße und leider manchmal scheiße aggressiv. Antifa-Sportgruppen bieten sich für Schutz von Veranstaltungen, Camps etc. natürlich an. Trotzdem ist es auch hier zu bequem, solche Aufgaben wieder den üblichen Verdächtigen zu überlassen. Besser mal versuchen, sich einzubringen, sich stark zu machen, gemeinsam aufzutreten. Technik-Nerds. Prima Sache, dass Leute sich in Computersicherheitsthemen reinfuchsen, unabhängige Technikinfrastrukturen aufbauen, Server und Mailadressen bereitstellen, Verschlüsselungen aufsetzen etc. Trotzdem kann es auch hier nicht schaden, Wissen zu verbreitern, statt sich darauf zu verlassen, dass einer, ja, meistens ist es doch einer, aus der Gruppe über den verschlüsselten Zugang verfügt, die Homepage wartet und den heiklen Text ins Internet hieft. Ein letztes. Vor manchen Gipfeln und anderen Großereignissen gab es enormen Zulauf zu den sogenannten Infrastrukturgruppen. Die Vorstellung, auf die Straße, in den Wald, auf die Baustelle zu gehen, war und ist ja auch häufig beängstigender. Wenn aber auf unseren großen Camps inzwischen 10 bis 20 Zelte von Infrastrukturgruppen aufgestellt werden, sollten wir uns zumindest ein bisschen fragen, ob wir inzwischen eher Vollkasko-Mentalität ausstrahlen, als Sand im Getriebe zu sein.
So, bevor es jetzt als nächstes das Kapitel Until Every Nazi Die gibt, gibt's noch ein bisschen Timeline.
2013. 2.1. Chemover beginnt. Kampagne gegen Videoüberwachung im Rahmen der Mobilisierung gegen den Polizeikongress in Berlin. 14.2. Berlin. Versuch der Verhinderung der Zwangsräumung in der Lausitzer 8. Blockaden, dezentrale Aktionen und wütende Sponti. 16.2. Berlin. Unangemeldete Demo gegen Polizeikongress. 9.4. Berlin. Steine und Farbe auf Nazis. Landesvertretung des Verfassungsschutzes und CDU-Rassisten Wanzner zum NSU-Prozessbeginn angegriffen. Das Problem heißt Rassismus. 11.4. Berlin. Rosemarie stirbt 2 Tage nach ihrer Zwangsräumung. Seit 2013. AfD nervt und hetzt. Parteitage und Treffen bleiben niemals unwidersprochen. 24.4. Bangladesch. Einsturz des Rana Plaza-Gebäudes. Mindestens 1.134 Tote. 11.5. Berlin. Verlängerung des 1. Mai mit Sabotage an Kabelbrücke und Verteilerkasten sorgt für S-Bahn-Ausfälle zwischen Berlin und Potsdam. Vulkan Grimms Wütten, Würde, Freiheit, Gerechtigkeit. 3.5. Steine und Farbe fliegen auf mehrere Jobcenter in Berlin und auf SPD-Geschäftsstelle. Im August riskieren Bullen dann fette Durchsuchungen, unter anderem in der Riga 94 mit Hubschrauber und SEK. 22.5. 21 Razzien in Berlin, Magdeburg und Stuttgart nach 129. Vorwurf: Mitgliedschaft bei den revolutionären Aktionszellen RAZ und der Radikal. Ab 28.5. Erst nur Istanbul, Occupy Gezi Park, Proteste gegen Bauprojekte am Taksimplatz weiten sich nach Polizeirepression landesweit aus. 31.5. bis 1.6. Frankfurt-Main. Blockupy-Aktionstage. Widerstand im Herzen des europäischen Krisenregimes. 20.000 auf Demo, 900 im Bullenkessel. 7.6. Berlin. Angriff auf die Bullen am Cottbusser Tor in Solidarität mit den Gezi-Park-Protesten in Istanbul. 13. bis 16.6. Internationales Flüchtlingstribunal gegen Deutschland, The Voice. Juli 2013, Berliner Liste gegen Gentrifizierung. Ab 20.07. Warstar Ziercamp gegen das Götz, in Kaserne Havelberg brennen Bundeswehrfahrzeuge nach Anschlag, 10 Millionen Euro Sachschaden. 23.11. Berlin, Haus von Sarrazinen rosa eingefärbt. 21.12. Hamburg, Soli-Demo für Rote Flora, gegen den Abriss der Esso-Häuser, für ein Bleiberecht der Refugees und gegen Rassismus. Von Bullen gleich zu Beginn gestoppt. Wird mit Krawall beantwortet. Until every Nazi dies. Es kommt selten vor, dass sich bestimmte Aktionsfelder oder Gegner unabhängig von uns einfach erledigen. Beim Kampf gegen deutsche NS-VerbrecherInnen ist dies in gewisser Weise der Fall. Sie sterben weg. Ihre Spuren haben sie trotzdem hinterlassen, ihr Umfeld geprägt, ihre AnhängerInnen zum Teil gut geschult zurückgelassen, ihre Gelder an Neurechte, Publikationen, Bildungsstätten oder Ähnliches vererbt. Das Ergebnis sehen wir auf den Straßen und in den Parlamenten. Wir wollen hier den antifaschistischen Fokus auf ein paar Aktivitäten und Debatten rund um die konkrete NS-Tätergeneration, ihre Organisationen, ihre Treffen und Netzwerke richten und darauf, wie einigen Altnazis auf die Pelle gerückt wurde. Kontext. Zum Glück gab und gibt es Recherche-Antifas und Strukturen, die in Archiven, Zeitungen, zum Beispiel der Schlesier, und Internet kramen und dadurch immer mal wieder auf Treffpunkte und Versammlungen von NS-VerbrecherInnen stießen. So waren zum Beispiel Ende der 70er im Kommunistischen Bund KB einige sehr aktive Recherchegruppen tätig, aber auch Geschichtswerkstätten und engagierte Einzelpersonen haben immer wieder dazu beigetragen, dass Nazitäterinnen und deren Treffpunkte bekannt wurden. Auch Schnittstellen zu konservativen Kreisen wie zum Beispiel das Netzwerk der Neuen Rechten im Studienzentrum Weikersheim gerieten in den Fokus. Der Brandanschlag der EZ 1983 in München auf den rechtsradikalen Vitico-Bund, in dem frühere Gestapo- und Sturmbannführer verkehrten, oder die Brandanschläge auf Tagungsstätten der faschistischen Artgemeinschaft von Jürgen Rieger 1984 in Hetendorf und 1986 in Rothenburg sind nur einige Beispiele für Aktionen des militanten antifaschistischen Flügels. Attacken auf mögliche Treff- und Tagungsorte, teilweise schon im Vorfeld, waren und sind beliebtes Mittel und führten manchmal, wie zum Beispiel 1987, dazu, dass die NPD einen Parteitag in der Sigmaringer Stadthalle absagen musste. Leider ist es bei den Bundesparteitagen der AfD bisher noch nicht gelungen, eine solche Absage zu erreichen, obwohl zum Beispiel in Stuttgart 2016, Köln 2017 und Braunschweig 2019 groß mobilisiert wurde und Tausende auf der Straße ihre Ablehnung und Wut zeigten. Immerhin haben sich mittlerweile einige Hotelketten wie die Maritimkette auch öffentlich dazu geäußert, dass sie ihre Räume oder Betten nicht an die AfD bzw. ihre Mitglieder vermieten wollen. TaxifahrerInnen in Köln wollten keine ParteitagsteilnehmerInnen kutschieren, es gab in Kneipen kein Bier für Nazis. Wenn es galt, Rudolf-Hess-Gedenkmärsche in Wunsiedel oder Spandau anzugreifen, waren zum Glück linke Antifas zur Stelle. Gerade Wunsiedel war ein wiederkehrender Kulminationspunkt antifaschistischer Proteste. In den 80er Jahren wurden auch sogenannte Heldengedenkfeiern für SS-Soldaten am niedersächsischen Friedhof Essel bekannt, die von der HIAG, Hilfsgemeinschaft auf Gegenseitigkeit der Angehörigen der ehemaligen Waffen-SS, durchgeführt wurden und entsprechende Reaktionen von Antifas zeitigten. 1983 wurden dort Grabsteine ehemaliger SS-Mitglieder umgekippt. 1984 gab es gewalttätige Demonstrationen zur Verhinderung der alljährlich dort stattfindenden Treffen von Alt- und Jungnazis. Aber auch in den 2000ern waren Antifas hier weiterhin vor Ort, um neonazistische Kranzabwürfe zu verhindern. Am sogenannten Volkstrauertag galt es häufig, wachsam zu bleiben, wer hier für wen trauern wollte. Aber auch ein etwas bürgerlicheres Spektrum, wie zum Beispiel antifaschistisch aktive GewerkschafterInnen, war präsent, wenn sich Faschisten sammeln wollten. Sie waren mit dabei, als zum Beispiel das erste große Rock-gegen-Rechts-Festival 1979 als Gegenaktion zu dem von der NPD in Frankfurt geplanten Deutschlandtreffen organisiert wurde. Der DGB hatte zu einer großen Demo gegen das NPD-Treffen aufgerufen. Die Polizei verbot die Demonstration, etwa 40.000 setzten sich darüber hinweg. Das Verbot gegen den NPD-Aufmarsch blieb bestehen. Rock gegen Rechts wurde fortgeführt, zuletzt in Chemnitz 2018 unter dem Motto »Wir sind mehr« gegen die rassistischen Ausschreitungen nach dem Tod eines Deutschkubaners. Angreifbare Traditionspflege konkret. Eine der vielen antifaschistischen Recherchen über das Treiben ehemaliger Wehrmachtssoldaten führte zum alljährlich an Pfingsten stattfindenden Treffen der ehemaligen und aktuellen Gebirgsjäger des Kameradenkreises in Mittenwald, tiefstes Bayern, Kasernenstandort. Die dortige Karwendel-Kaserne macht auch noch im Jahr 2010 wegen widerlicher Aufnahmerituale von sich reden. Diesen neuen Namen hatte sie ebenfalls nur durch äußeren Druck verliehen bekommen. Bis 1995 hieß sie nach dem an Wehrmachtsverbrechen beteiligten General Kübler. Über Jahrzehnte wurde nahe Mittenwald am Gedenkstein Hoher Brenten ungestört der gefallenen Kameraden, aber auch gern der gemeinsamen Heldentaten im Zweiten Weltkrieg gedacht. Unter Schirmherrschaft von Bundeswehr, Kirche und CSU. Früher waren Franz Josef Strauß, später Edmund Stoiber gern gesehene Gäste und Mitglieder. So nicht, dachten sich 2002 einige AntifaschistInnen. Die Veröffentlichungen des Kameradenkreises wurden studiert, es wurde gestöbert, geforscht und die Szenerie vor Ort beobachtet. Bald wurde klar, dass im Kameradenkreis einige Mittäter von Massakern, so in Griechenland und Italien, als Mitglieder und fröhliche Teilnehmer der Pfingsttreffen aktiv waren. Also mobilisierten sie und wir schritten zur Tat. Die Überraschung der alten Herren, ihrer Begleiterinnen und einiger schneidiger Bundeswehrsoldaten hätte kaum größer sein können als beim vorabendlichen Schweinebratenessen im Wirtshaus, plötzlich 30 AntifaschistInnen den Gastraum enterten, Transparente entrollten, per Megafon und Flugblätter die Orte und Opferzahlen der Massaker aufzählten und zu einer Schweigeminute für die Opfer aufriefen. Wären sie nicht so überrascht gewesen, wären wohl noch ein paar mehr Bierkrüge, Stühle und Teller auf uns geflogen. Aber wir hatten unser Zeichen gesetzt und machten uns von dannen. dass es im Anschluss zu einer Umzingelung einer nahegelegenen Jugendherberge durch örtliche Polizeieinheiten kam, die bis zum nächsten Tag dauerte und neben einem Haufen antifaschistischer BergwandererInnen auch Familien und sonstige Hausgäste umfasste, mag wohl auch für die Geschichte des Jugendherbergsverbands einmalig gewesen sein. Nichtsdestotrotz, beim Gedenkgottesdienst am Hohenbrenten, wo ein riesiges Denkmal an die Weltkriegstoten erinnern soll, kamen an diesem Pfingsten erstmals nicht nur ehemalige und aktive SoldatInnen plus Begleitung zusammen, sondern auch lärmende, störende und skandierende Antifas. Kein Vergeben, kein Vergessen. Mörder haben Namen und Adressen. Wir kamen jahrelang wieder, mischten uns zum Teil in Tracht gekleidet unter die Mittenwalder Bevölkerung, versteckten uns im Wald, sprangen aus einer mit Notbremse gestoppten Bergbahn und versuchten, den Gedenkberg von der anderen Seite aus zu erklimmen. Leider war in dieser Situation das bayerische USK sportlicher als die meisten von uns, was einen großen Freiluftkessel im Unterholz zur Folge hatte, der uns die Laune aber nicht allzu sehr vermieste. Naja, denjenigen vielleicht, denen wegen Brandgefahr im Gebirgswald ein Rauchverbot erteilt wurde. Wir machten Demos durch den Ort, reichten Infozettel über Jägerzäune und mussten uns von älteren Ortsansässigen anhören, wie hinterhältig die Partisanen im Gegensatz zur ehrenhaften Wehrmacht agiert hätten. Wir organisierten, dass Überlebende oder Nachkommen der Opfer des Holocausts oder des Vernichtungskrieges an unseren Protesten und Veranstaltungen teilnehmen konnten, ein für viele von uns bewegender Moment innerhalb der zum Teil unschönen Auseinandersetzungen mit bayerischer Polizei, einer unwirschen Ortsverwaltung und einer in Großteilen uns gegenüber missgünstig gestimmten Bevölkerung, die nichts auf ihre Traditionspflege kommen ließ. Umso größeren Respekt hatten wir vor denjenigen, die uns vor Ort unterstützten oder zumindest Interesse zeigten. Bei Kundgebungen, Zeitzeugengesprächen in der örtlichen Festhalle, bei Konzerten und Aktionen in der Flaniermeile, die wir einmal mit einer Mauer aus Pappkartons blockierten, die für die Orte der Massaker standen. Nachts, manchmal auch bereits im Vorfeld der eigentlichen Aktion, wurde das Denkmal für die toten Soldaten mit Farbe beschmiert. Ebenso das tatsächlich errichtete Denkmal für die gestorbenen Maulesel der Gebirgstruppe. An Pfingsten 2009 berichtete der Auschwitz-Überlebende Maurice Kling bei einer Zeitzeugenveranstaltung auf dem Bahnhofsvorplatz Mittenwald von seinen Erinnerungen. Er war auf einem der Todesmärsche bis Mittenwald getrieben und dann von den Alliierten befreit worden. Anschließend enthüllten wir gemeinsam mit den angereisten Überlebenden und Angehörigen einen Gedenkstein an die unter Beteiligung der Gebirgstruppen deportierten und ermordeten JüdInnen, der wenig überraschend nur Tage später von der Gemeinde wieder abgebaut wurde. Immerhin weihte die Gemeinde Mittenwald im Jahr 2010 dann selbst, begleitet von einer großen Zeremonie, das von uns gestiftete Mahnmal vor der alten Schule ein. Getrübt wurde dieser Erfolg der Kampagne »Angreifbare Traditionspflege« jedoch dadurch, dass die Kameradenkreisfeiern am Hohenbrenten weiterhin ohne nennenswerte Distanzierung der Gemeinde und der Bundeswehr stattfanden. Im Gegenteil, beehrte die Bundeswehr weiterhin die ehemaligen Gebirgsjäger und den Kameradenkreis mit ihrer Anwesenheit auf dem Festakt selber. Im Arbeitskreis Angreifbare Traditionspflege sorgte die Frage nach eigener Teilnahme am Festakt für Differenzen und Entzweiung. Einige zogen dann mit einem entsprechenden Redebeitrag, in dem gefordert wurde, einen Schlussstrich unter die Traditionspflege zu ziehen, vor Ort. Andere hielten die Beteiligung an der Feier für eine Vereinnahmung unserer Kritik. Weitere interne Auseinandersetzungen hatten bereits vorher um die Frage stattgefunden, inwiefern wir auch gegen aktuelle Kriegseinsätze der Bundeswehr agieren sollten oder ob der Blick auf die Vergangenheitsverherrlichung unser Hauptfokus bleiben sollte. Und natürlich gab es immer wieder unterschiedliche Ansichten darüber, inwiefern das ganze Dorf unser Gegner sei und davon unabhängig, ob wir überhaupt genügend Aufruhr und Schaden an dieser Stelle des deutschen Hinterlands anrichten könnten. Oder ob wir es wenigstens versuchen sollten, aufklärend und in Kooperation mit den wenigen Andersdenkenden vor Ort vorzugehen. Und uns selbst betreffend, wie wir es ändern könnten, dass beim nächsten Mal nicht wieder überwiegend Männer die historischen Themen referierten und Frauen die Übersetzungen machten. Es gab immer viel auszuwerten, um es beim nächsten Mal besser zu machen, was auch oft gelang. Zum Glück wurde die Kampagne ja auch noch viele Jahre fortgesetzt. Für eine Mischung aus Amüsement, Empörung und schlichtem Unverständnis sorgte eine Kampagne in Mittenwald, die wenige Tage vor einem der Pfingsttreffen, zu dem wir uns wieder angekündigt hatten, die Propaganda verbreitete, wir wären wahlweise von der grünen Jugend, Unverschämtheit, oder von der Hamburger Remzmar-Stiftung bezahlte Berufs-SPD-Demonstranten. Jene Stiftung, die diese Ausstellung über die Verbrechen der deutschen Wehrmacht zusammengestellt hatte. Dass sie es einfach mit autonomen Antifas zu tun hatten, überstieg wohl die Vorstellungskraft unserer Gegner vor Ort. Wahrscheinlich konnten sie sich eine solche Sorte Mensch gar nicht ausmalen. Unsere Aktionen und hier und da auch das Verhalten der Gebirgstruppen während des NS wurden Gegenstand lokaler, aber auch bundesweiter Berichterstattung. Wir hatten eine wichtige Debatte losgetreten oder besser gesagt Themen aufgegriffen, die in den Jahrzehnten zuvor immer wieder von AntifaschistInnen beackert worden waren. Das unkritische Gedenken an die Täter und ihre Nachfahren, Geschichtsrevisionismus, deutscher Opferkult und kein Gedanke an die Opfer.
So viel zur geschichtspolitischen Intervention in Mittenwald. Nach einer kleinen Unterbrechung, ihr könnt euch bestimmt denken, wofür, gibt's noch ein paar weitere Beispiele, wo Altnazis und Kriegsverherrlichung nicht tatenlos hingenommen wurden.
2014. Ab 5.1. Hamburg. Proteste gegen die Erklärung bestimmter Stadtteile zu Gefahrengebieten durch die Bullen. 14. bis 15.3. Aktionskonferenz Care Revolution. 17.3. Leipzig. 4 NPD-Nazis besucht, 2 Brandanschläge auf Autos und diverse Farbanschläge auf deren Wohnhäuser. 9.4. Räumung des Refugee-Protestcamps am Oranienplatz. 1.5. Antifa-Blockaden gegen Nazi-Aufmarsch in Plauen. 11.5. Hamburg. Nächtlicher Angriff auf Wohnhaus und Objektschützer von Bürgermeister Scholz. 12.5. Frankfurt. Mit Farbe und Feuerlöscher gegen die FIFA in Solidarität mit den Kämpfen in Brasilien gegen die WM. 17.5. bis 28.6. Straßburg, Brüssel. Marche pour la Liberté. Marsch für die Freiheit. March for Freedom. 11.6. Berlin. Glasfassade des Adidas-Stores am Hackischen Markt zerstört. Solidarität mit allen Aufständischen in Brasilien. Letzte Juniwoche 14. Räumungsversuch der besetzten Gerhard-Hauptmann-Schule wird verhindert. 11.7. Bernhard wird in Venezuela festgenommen. Vorwurf: 2 Anschläge 1994 und 95 und Mitglied von das Komitee gewesen zu sein. Kommt frei nach 2 Jahren Auslieferungshaft. 19.7. Sabotage an Eisenbahnzubringern des Hamburger Hafens. Smash Smart Port, Smash Smart City, Smash Smart World. 9.8. Ferguson, USA. Tagelange Riots nach tödlichen Polizeischüssen auf Michael Brown. 17. bis 25.8. Warstarts Hiercamp in der Nähe des Götz. 28.8. Berlin. Vulkanische Sabotage an Kabelschächten legt Teile des S-Bahn-Betriebs lahm in Solidarität mit kämpfenden Refugees in der Gürtelstraße. 18.9. Berlin. Büro des Bundesverbands für Lebensrecht im Vorfeld des antifeministischen Tausendkreuze-Marsches mit Hammer und Farbe bearbeitet. 22.9. Dresden. Einstellung der Verfahren gegen die Beschuldigten im Antifa-Sportgruppenverfahren nach § 129. Mittenwald ist nur ein Beispiel für geschichtspolitische Interventionen. Weitere gab es in Bad Reichenhall, Störungen bei Gedenkfeier der Waffen-SS-Kameradschaft Charlemagne am 8. Mai 2007 und gegen den Kreta-Tag am 20. Mai 2007, bei dem die Gebirgsjäger die Invasion auf Kreta feierten. 2016 fand außerdem ein antifaschistisches Hearing mit griechischen ZeitzeugInnen vor Ort statt. Österreich. Ab 2005 antifaschistische Aktionstage, Blockaden, Zeitzeugenveranstaltungen und Störungen der Nazi-Treffen am Ulrichsberg. Im sogenannten Ehrenhain am Kärntner Ulrichsberg nahe Klagenfurt treffen sich seit 1958 alljährlich Veteranen der Wehrmacht und Waffen-SS. Angehörige und ideologische Nachfahren im Schulterschluss mit Politprominenz bei der vermutlich größten Zusammenkunft ehemaliger Freiwilliger im deutschsprachigen Raum. Auch das österreichische Bundesheer nahm bis ins Jahr 2008 teil. Dann war das auch denen zu viel Nazinähe. Heute gibt es als Schulterschluss zwischen Nazis, FPÖ und Identitären weiterhin jährliche, etwas verstecktere Treffen, aber auch Gegenaktivitäten. Mehr dazu auf u-berg.at. Kreta. 70 AntifaschistInnen aus Griechenland und Deutschland verhinderten am 20. Mai 2005 auf dem deutschen Soldatenfriedhof in Mallemee das jährlich zum Jahrestag des faschistischen Angriffs auf Kreta stattfindende Gedenken alter und junger Kameraden. Einige Altnazis bekamen ordentlich Farbe ab. Viele Kriegsdenkmäler wurden enthauptet, verunstaltet, abgesägt oder mit pinker Farbe übertüncht. Der Kriegsklotz in Hamburg, Inschrift »Deutschland muss leben und wenn wir sterben müssen« und Slime sind natürlich unvergessen. In vielen Städten wurden Altnazis geoutet, die friedlich und meist unerkannt von ihrer ordentlichen Rente lebten. So gab es am 6. Mai 2006 unter dem Motto »Die Mörder sind unter uns« einen bundesweiten Aktionstag gegen Kriegsverbrecher. Im sächsischen Freiberg zog eine Kundgebung vor Seniorenheim, in dem der in Italien verurteilte SS-Mörder Alfred Konkina lebte. Mit Flugblättern und Straßentheater wurde auf seine Beteiligung an den Massakern im italienischen St. Anna di Stasema aufmerksam gemacht und skandalisiert, dass er in Deutschland nie dafür belangt worden war. Weitere Kundgebungen und Aktionen fanden an Wohnorten von NS-Verbrechern in Berlin, Nürnberg, Hamburg und Bremen statt. Auch am 1.12.2007 fand ein ähnlicher Aktionstag statt, bei dem im nordrhein-westfälischen Greven der ebenfalls in Italien verurteilte SS-Täter Heinrich Nordhorn zu Hause besucht wurde. Er musste sich antifaschistische Partisanenlieder anhören und die NachbarInnen lernten seine Lebensgeschichte kennen. Im Bergischen Land und davon angestiftet später auch in anderen Gegenden wurden sogenannte antifaschistische Kaffeefahrten durchgeführt. Mit dem Bus ging's aufs Land, zu Täteroutings, zur Verschönerung faschistischer Ehrenmäler und zu aktuellen Nazitreffs oder Wohnorten. Es gibt kein ruhiges Hinterland. Angesichts der meist ungestört verlaufenden Lebensabende ehemaliger Nazitäter mit oftmals hohen Pensionszahlungen war es umso nötiger, auch Forderungen nach Entschädigungszahlungen und Rentenansprüche an ehemalige ZwangsarbeiterInnen als Aktionsfeld zu beackern. In der Nacht zum 3.10.2000 wurden 8 Firmensitze in Berlin mit Farbe besprüht oder zum Stinken gebracht, um sie nachdrücklich zur bedingungslosen und sofortigen Zahlung an alle ehemaligen ZwangsarbeiterInnen aufzufordern. Kein Schlussstrich. Die Aktion Zug der Erinnerung forderte die Deutsche Bahn auf, ihre Verantwortung für die Deportationsmaßnahmen der Reichsbahn zu übernehmen und zumindest an die Kindertransporte in Vernichtungslager zu erinnern. Als rollende Ausstellung fuhren umgestaltete Waggons ehemalige Deportationsbahnhöfe an, wo Veranstaltungen besonders mit Jugendlichen stattfanden. Ein großer Streit entbrannte, als die DB dem Zugprojekt enorme Trassennutzungsgebühren in Rechnung stellte. Dem wurden öffentlichkeitswirksam Zahlungen gegenübergestellt, die die Reichsbahn zum Beispiel der jüdischen Gemeinde in Thessaloniki für Massendeportationen nach Auschwitz und Treblinka in Rechnung gestellt und abgepresst hatte. Vermutlich ist die Zahlung der DB von 175.000 an die Stiftung Erinnerung, Verantwortung, Zukunft auch in diesem Zusammenhang zu sehen. Die Wanderungen auf den ehemaligen Partisanenpfaden der Resistenza in Italien inklusive Bildungsprogramm sind ein letztes, aber bestimmt kein abschließendes Beispiel für geschichtspolitische Initiativen und Aktionen der antifaschistischen Linken. Und ganz zum Schluss nochmal Mittenwald. Im Januar 2018 gab es erneut eine Farbattacke auf das Ehrenmal am Hohen Brenten. Kein Vergeben, kein Vergessen. Und Soldaten sind Mörder wurde gesprüht. Die Farbe ließ sich nur schwer abtragen. Die Gebirgsjäger kommen einfach nicht zur Ruhe.
So, und jetzt zum Abschluss gibt es noch eine Jahreszahl.
2015. März. Berlin. Olympia-Bewerbung mitverhindert. 10.3. Berlin. Bullenauto angezündet. In Solidarität mit Hungerstreikenden in griechischen Knästen und in Erinnerung an Lambros Foundas, der 2010 in Athen von Bullen erschossen wurde. 18.3. Frankfurt-Main. Blockupy und Riots gegen EZB-Eröffnung. 7.-8.6. Schloss Elmau, Oberbayern. G7-Gipfel und Proteste dagegen. 18.7. Bremen. Sachschaden beim Innensenat gegen deutsche und europäische Asylpolitik, gegen eure Knäste, eure Grenzen, eure Bullen und eure Scheißautoritäten. 6.8. Leipzig. Angriff auf Unternehmen von Frauke Petri, AfD. 15.8. Besetzung des Tagebaugeländes Garzweiler durch Antikohlekraftbewegung im Rahmen von Ende Gelände. 10.10. Berlin. Riesendemo gegen TTIP und CETA. 23.10. Stralsund. Während Nazi-Demo 10 Nazi-Karren auf Parkplatz angezündet, Demo wird daraufhin vom Veranstalter abgebrochen.
Das war's für heute von Fratzig vorgelesen. Vielen Dank fürs Zuhören. Ihr hört uns nächsten Sonntag wieder um 16 Uhr bei Radio Fratz auf 98,5 oder im Livestream unter stream.radio-fratz.de. Wenn ihr das außerhalb des Radios nachhören wollt, schaut doch mal vorbei auf fratzig-vorgelesen.de. Und ja, mehr weiß ich jetzt auch nicht. Schönen Sonntag euch noch. Tschüssi.